Liebe Schwestern und Brüder, vorgestern haben wir wieder einmal die Zeit umgestellt. Von der Sommerzeit auf die Winterzeit. Vielleicht musstet ihr auch so ein bisschen nachdenken wie ich und dann wurde es dann doch klar, eine Stunde zurück muss die Uhr. Um 3 Uhr am 31. Oktober oder 30. Oktober, 31. war es dann wieder 2 Uhr. Es gibt übrigens einen ganz eigenen Zeitumstellungshumor. Was bringt die Zeitumstellung außer einer Stunde mehr Schlaf? Da sagt jemand, endlich stimmt die Uhrzeit bei der Uhr an meinem Ofen wieder. Und ein anderer, das muss so ein schwäbischer Philosoph gewesen sein, stellt folgende Überlegung an. Wenn in dieser Nacht Zwillinge geboren werden und der erste kommt um 2.58 Uhr zur Welt und der zweite 15 Minuten später, ist es ja nicht 3.13 Uhr, sondern wieder 2.13 Uhr und der jüngere Zwilling ist tatsächlich der Erstgeborene. Also da muss man erstmal drauf kommen. Zeitumstellung. Wir haben die Uhr zurückgedreht. Wahrscheinlich würden wir aber heute auch sagen, das wäre doch was, wenn wir auch ansonsten die Zeit zurückdrehen könnten. Nicht nur um eine Stunde Ende Oktober, nein, am besten weit zurück. Vor den 24. Februar, vor diesem mörderischen Angriff Putins auf die Ukraine. Ach, und wenn wir schon dabei sind, vielleicht auch noch vor den 28. Januar 2020, als erstmals ein Mensch in unserem Land an Covid-19 erkrankte. Und wenn das schon nicht geht, dann vielleicht wenigstens vor den 28. Oktober 2022, als die Geldentwertung zum ersten Mal seit 70 Jahren über die 10%-Hürde sprang. Die Zeit zurückdrehen und bitte nicht, um das alles noch einmal zu erleben. Im Gegenteil, um wieder zurückzukehren in die guten alten Zeiten, in die heile Welt, das goldene Zeitalter zuvor. Wir wussten ja gar nicht, wie gut wir es hatten, ohne Krieg, ohne Pandemie, ohne Inflation und ohne Energiekrise. Eine beinahe heile Welt. Jedenfalls im Rückblick könnten wir bloß die Zeit zurückdrehen. Aber es ist Zeitenwende und passend zum November hat uns unser Bundespräsident auf weitere harte Zeiten eingeschworen. Was tun wir aber, wenn wir nicht die Zeit zurückdrehen können? Was können wir machen, um zu verstehen, was gerade los ist, um damit fertig zu werden und den Mut nicht zu verlieren? Was tun Christen, Pietisten allzumal? Sie greifen zur Bibel. Das ist ja unser Ding. Wir haben eine besondere Liebe zur Bibel. Wir trauen der Bibel, weil sie uns unser Leben erklärt. Und ist es nicht wieder und wieder passiert, nicht toter Buchstabe, nicht antike Literatur, nicht fromme Ideen, nein, lebendiges Wort, das mitten ins Herz trifft, den Kopf klar macht und die Hände stark. Darum greifen wir zur Bibel, auch jetzt in den harten Zeiten und schweren Jahren. Die Bibel ist kein heile Weltbuch. Wir haben den Psalm 27 schon gehört und ich erinnere uns an ein paar wenige Verse nach der Übersetzung der Basisbibel. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Glück. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist der Schutz meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Böswillige Leute machen sich an mich heran, um mich mit Haut und Haar zu verschlingen. Es waren meine Gegner und meine Feinde, doch sie mussten scheitern und stürzen. Auch wenn ein Heer mich belagert, bleibt mein Herz ganz ohne Furcht. Auch wenn ein Krieg gegen mich ausbricht, halte ich an meinem Vertrauen fest. Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn. Nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte im Haus des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Inneren seines Tempels betrachten. Denn er bewahrt mich in seiner Hütte am Tag, an dem mir das Unheil droht. Er bietet mir Schutz unterm Dach seines Zeltes, erhebt mich hoch auf einen sicheren Felsen. Jetzt kann ich über meine Feinde triumphieren, die mich von allen Seiten umgeben. Mit Jubel will ich Opfer bringen in seinem Zelt. Für den Herrn will ich singen und musizieren. Das ist das Wort Gottes. Was aber ist es, was wir zu hören haben? Ich glaube, es sind vier Anregungen für schwierige Zeiten. Die erste, tröstliche Enttäuschung. Ihr habt es richtig gehört. Tröstliche Enttäuschung. Wer glaubt, hat es auch nicht leichter. Als Beter des 27. Psalms wird uns König David vorgestellt. Aber König David nicht in dem Glanz seiner besten Tage, nein, König David in großer Not, in innerer wie in äußerer Not. Da sind Feinde, die ihn überfallen, die sein Land sich einverleiben wollen. Da sind Heere, die seine Stadt belagern. Da sind interne Gegner, die mit falschen Zeugen seine Integrität in Frage stellen. Er sagt selbst, es ist böse Zeit. Dazu kommt innere Not. Er sieht sich von Vater und Mutter verlassen, ja verstoßen und verurteilt. Es kommt alles zusammen, wie es manchmal so ist im Leben. Eins kommt zum anderen. Oder wie der Fußballer Jürgen Wegmann einmal sagte, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Nur, dass es hier ein Beter sagt, ein Frommer aus dem Alten Testament, sozusagen ein Altpietist, und er betet, es ist böse Zeit. Feinde von außen, Einsamkeit, bösartige Kritiker, das ganze Programm. Was hätten wir gebetet, wenn wir den Auftrag bekommen hätten, Nummer 27 im Gebetbuch der Bibel zu schreiben? Dass wir uns sorgen, was noch werden will in einem kalten deutschen Winter? Dass uns die Familien aus der Ukraine zu Herzen gehen, auseinandergerissen, die einen auf der Flucht, die anderen an der Front? Dass wir uns fragen, welchen überhitzten Planeten wir unseren Enkeln hinterlassen? Oder dass uns persönliche Not den Atem raubt? Krankheit, Trennung, Einsamkeit. Oder dass es einfach die Häufung dieser Krisen ist. Krise ist nicht mehr die Ausnahme, Krise ist das neue Normal. Also unser Psalm 27. Wir sind gerade enttäuscht vom Gang der Dinge. Nur warum sollte das eine tröstliche Enttäuschung sein? Eine Enttäuschung ist es gewiss, und zwar gleich eine doppelte. Eine Enttäuschung ist es ganz weltlich. Wir hatten uns doch prima eingerichtet in einem sehr angenehmen Leben. Wohlbefinden und Sicherheit waren uns garantiert und es sollte nur noch besser kommen. Jahr um Jahr wuchs der Wohlstand. Natürlich gab es Rückschläge und Krisen, aber das hatten wir doch im Griff. Wir leben doch schließlich im Wir schaffen das Land. Wir können das kontrollieren, dachten wir. Und jetzt merken wir, so stabil ist es nicht, wie wir dachten. Und kontrollieren können wir weniger, als wir hofften. Allerdings lasst mich das wenigstens in der Klammer sagen, damit wir hier nicht auf komische Gedanken kommen. So im Vergleich mit vielem anderen jammern wir immer noch auf ziemlich hohem Niveau und funktioniert immer noch ziemlich vieles ziemlich gut. Das sollten wir bei all dem bitte auch nicht vergessen, Klammer zu. Nur unser Gefühl, alles im Griff zu haben, das hat sicherlich deutlich Schaden gelitten. Wir wissen noch nicht, ob und wie wir das alles schaffen. Vor wem sollte ich mich fürchten, fragt der Beter in der Bibel. Da könnten wir sagen, also da fiele uns so einiges ein, da kommt uns einiges in den Sinn, wovor wir uns fürchten. Die andere Enttäuschung ist vielleicht auch geistlich, also unseren Glauben betreffend. Wo ist Gott in alledem? Hat er uns den Rücken gekehrt? Es gibt so eine Art frommen Optimismus, der zum Beispiel sagt, Gottes Reich ist nahe herbeigekommen und so ganz allmählich werden wir die Transformation unserer Gesellschaft hinkriegen. Christen arbeiten da mit und verwandeln das Land immer mehr in das, was Gott sich vorgestellt hat. Mission ist dann nicht nur Seelen retten für den Himmel, Mission ist Bau des Reiches Gottes hier und jetzt. Andere würden das nicht so politisch sagen, eher auf den Einzelnen bezogen. Das klingt dann so: Wer Jesus folgt und dem Geist Gottes traut, der wird auch Krankheit und Not besiegen, dem winkt ein Leben unter Gottes reichem Segen hier und jetzt. Klingt gut, oder? Nur dass unser Beter im Psalm 27 sagt, nee, das sind Übeltäter, Widersacher, Feinde, da ist Mord und Totschlag, erbarmungslose Kritik und Verurteilung, da ist Unfrieden und Streit bis in die eigene Familie hinein. So als wollte er sagen, bitte glaubt mir, das alles gehört mit zum Leben des Volkes Gottes dazu. Das ist so, denn Gottes Volk lebt in der wirklichen Welt und nicht in der heilen Welt. Das ist die Enttäuschung. Unser Taufschein ist keine Versicherungspolice für ein sorgenfreies Leben. Unser Glaube garantiert uns nicht, dass alles immer besser wird. Niemand hat uns versprochen, dass wir durch unser Tun Gesellschaften transformieren und Reich Gottes förmig machen. Erlebst du also persönlich Schweres und geht dein Land durch schwere Zeiten? Willkommen im Club. So ist das bei denen, die Gott fürchten und lieben. Andersherum gesagt bedeutet das, noch immer darf das Böse sein Unwesen treiben. Noch immer müssen wir damit rechnen, dass die Macht, die stets verneint, sich austobt. Noch immer gibt es das Schmerz, Leid, Tränen, innere und äußere Not, bitteren, bösen Tod. Noch immer hat Gott Geduld mit dieser Welt, freilich auch mit ihrer Bosheit. Was bitte nochmal ist denn daran tröstlich? Enttäuschend, ja, aber tröstlich? Nun, tröstlich ist, dass wir nicht auf dem falschen Weg sind, wenn es uns so geht. Wir haben das nicht verbockt und haben es uns nicht selbst zuzuschreiben, meistens jedenfalls. Tröstlich ist, dass Gott uns nicht verlassen hat, wenn wir kein Glück haben und obendrein Pech hinzukommt. Tröstlich ist, mit unserem Glauben ist nicht etwas in Unordnung, wenn das Leben schwer wird, wenn das Land sich nicht transformiert und die großen Versprechen von Heilung und Wohlbefinden sich nicht erfüllen. So ist es vielmehr. Wer glaubt, hat es auch nicht leichter. Und wer es nicht leicht hat, glaubt trotzdem richtig. Aber ist das alles? Wie geht's weiter? Das Zweite, ein radikaler Fokus, nur das eine will ich haben. Warum ist bei alledem der Beter so merkwürdig gelassen? Er sagt, mein Herz fürchtet sich nicht. Und er fragt uns sogar, sagt mal ehrlich, vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte mir grauen? Es geht hier nicht nach dem Motto, stell dich nicht so an, anderen geht's auch nicht besser. Dieser alte Fromme sagt, der Herr ist mein Licht und mein Glück. Und er hat einen Herzenswunsch. Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn, sagt er. Nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte im Haus des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit Gottes schauen und sie im Inneren seines Tempels betrachten. Das nenne ich mal Fokus. Eine einzige Bitte. Naja, okay, er wird auch sonst alles Nötige getan haben. Er wird die Verteidigung seiner Stadt organisiert haben. Wir wissen ja von David, dass er davon etwas verstand. Er wird Nahrung, Energie, ärztliche Versorgung abgesichert haben. Er wird all das getan haben. Er wird vernünftige Politik gemacht haben. Es geht hier nicht um ein Entweder-Oder, aber in seinem Inneren wohnt eine bitte. Im Haus des Herrn will er sein. Gottes Schönheit will er betrachten, um das alles durchzustehen. Das harte Arbeiten und auch die Enttäuschung. Eine Bitte. Dass das Leben schwer sein kann, das wussten die Menschen immer schon. Und sie suchten Strategien, wie sie damit fertig werden könnten. Sie entdeckten, unter allem, was wir haben, was wir tun, was wir genießen, was wir lieben, unter allem droht tiefer Kummer, Verlust und Scheitern. Wenn du etwas liebst, riskierst du furchtbaren Schmerz. Wenn du dein Herz an etwas hängst, dann wirst du unweigerlich verletzt werden. Unter der Oberfläche droht überall und immer auch Chaos. Und die schlauen Menschen in der Antike, die schlossen daraus, jedenfalls manche, am besten du bleibst auf Abstand. Am besten bindest du dein Herz an nichts und bleibst kühl, unerschütterlich, in tiefer Gelassenheit. Hoffe nicht zu sehr, liebe nicht zu sehr, binde dich nicht zu sehr. Dann bleiben dir der Großteil von Schmerz und Kummer erspart, wenn das Leben rau wird. Ist das die Antwort, die auch unser Altpietist in Psalm 27 gibt? Ich gucke erstmal zu jemandem anderen, das ist der Kirchenvater Augustin. Der hat gesagt, was wäre das für ein trostloses Dasein? Nichts mehr zu lieben, das Herz an nichts mehr zu hängen, was Gott uns doch schenkt. Klar, da droht Schmerz, da droht Verlust überall. Aber die Lösung ist doch nicht, etwas weniger zu lieben. Die Lösung besteht nicht darin, zum Leben innerlich auf Abstand zu gehen, kühl zu bleiben. Wie selbstsüchtig ist das denn, weniger zu lieben, um bloß nicht verletzt zu werden? Nicht all das Gute im Leben weniger zu lieben, ist die Lösung für schwere Zeiten, sondern den einen mehr zu lieben, Gott mehr zu lieben, das ist es, was hilft. Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn, nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte im Haus des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Inneren seines Tempels betrachten. Wir sollten auch in bösen Zeiten das Leben nicht weniger lieben, unsere Liebsten nicht weniger lieben, unseren Beruf, unser Haus, unser Dasein nicht weniger lieben, sondern Gott immer mehr lieben. Das können wir am Psalmbeter ablesen. Das ist seine einzige Bitte, die Gott gilt. Sie gilt nicht den schlimmen Umständen, in denen er leben muss. Zuerst und vor allem bittet er darum, in der Nähe Gottes sein zu dürfen. Nicht, weil Gott ihm nützlich wäre, sondern weil Gott alles ist, was er braucht und will. Und weil er weiß, da bin ich endlich zu Hause. Tief geborgen, mitten in den Attacken all meiner Feinde, mitten in den bösen Zeiten. Dass wir uns jetzt nicht falsch verstehen. Es ist vollkommen in Ordnung, Gott in den Ohren zu liegen, wenn uns die Umstände unseres Lebens quälen. Es ist nichts falsch daran zu beten, Herr, lass uns heil durch diesen Winter kommen. Herr, hilf mir aus dieser Krankheit, bitte heile mich. Vater, fall diesem Aggressor in den Arm und stürze ihn vom Thron. Jesus, mein Retter, hilf mir heraus aus diesem Loch der Traurigkeit. Das ist vollkommen in Ordnung. Jesus selbst lehrt uns so beten, um das tägliche Brot, um die Befreiung von Schuld, um Versöhnung untereinander, um Erlösung von all dem Bösen, das uns quält. Nichts dagegen. Aber da ist noch etwas anderes. Herr, was auch immer kommt, Gutes oder Böses, das eine will ich unbedingt bei dir sein. In deiner Nähe, in deinem Haus, in deinem Licht. Bei dir, du bist Vater, du bist mein Licht, mein Glück, mein Heil. Und das unverdient und unverlierbar. Reines Geschenk, das Gott nie wieder von mir wegnimmt. Versteht ihr? Ja, Herr, ich bitte dich um Heilung von diesem oder jenem Leiden, aber ich weiß auch, das einzige Leiden, das mich umbringen könnte, wäre dich zu verlieren. Und das soll nie passieren. Ich bitte dich, dass ich über die Runden komme und mir die Miete und das tägliche Brot noch leisten kann. Aber der einzige Schatz, ohne den ich nicht sein könnte, ist unzerstörbar. Motten und Diebe können ihm nichts anhaben. Ich möchte nicht, dass Beziehungen vor die Hunde gehen. Hilf mir, dass das nicht passiert. Aber selbst wenn mich Vater und Mutter im Stich lassen, wenn sie mich verurteilen oder auch ganz aus meinem Leben verschwinden, weil sie sterben, bin ich doch bei dir zu Hause. Du verlässt mich nie. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Haltung, die uns der Beter des Psalms nahelegt. Auch für uns Christen. Das Leben zu lieben, aber Gott am meisten zu lieben. Nicht das Leben weniger zu lieben, sondern Gott mehr zu lieben. Nicht, weil Gott neidisch wäre auf unsere Liebe zum Leben, sondern weil es nur Gott ist, bei dem am Ende des Tages wir sicher sind, geborgen wie in einer Festung, getröstet im Schweren und hoffnungsvoll selbst in bösen Tagen. Ich will sagen, das ist die Kraftquelle, damit wir standhalten, wenn sich die Welt nicht zum Besseren wendet, wenn uns das gemütliche Leben mindestens zum Teil entzogen wird, wenn wir kein Glück haben und dann kommt noch Pech dazu. Das Geheimnis dieses Psalms ist im Grunde einfach. Wer so betet, will nicht nur etwas von Gott, er will Gott selbst. Gott ist ihm nicht nützlich. Gott ist sein größter Schatz, an dem sein Herz hängt. Nur wie soll das zugehen? Dritter Gedanke. Ein liebevoller Richtungswechsel. Wohin schauen wir? Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Inneren seines Tempels betrachten. Das Wort, das hier für schauen steht, ist sehr intensiv, sehr stark. Es ist ein intensives Schauen, ein Betrachten und Meditieren, fast schon ein Starren. Worum geht es hier? Mal ein Vorschlag, ich glaube, es geht um unser Beten. Es geht darum, wie all das, was wir wissen, auch unser Herz erreicht. Wie es werden kann, dass wir nicht nur mit dem Kopf gerade zustimmen und sagen, Gott ist unser Ein und Alles, sondern wie unser Herz anfängt, dabei mitzuschwingen. Wie wir innerlich Zugang zu diesem Geheimnis bekommen, dass der Herr unser Licht und unser Glück ist, unabhängig davon, ob es gute oder böse Zeiten sind. Der Martin Luther hat viel darüber nachgedacht, wie unsere Liebe zu Gott entzündet werden kann. Als er seinem Friseur einen kleinen Text schrieb, wie man beten lernt, da fängt er mit einer ganz nüchternen Bemerkung an. Er berichtet, dass wenn er, Luther, beten will, er oft dermaßen lustlos ist, kalt und lieblos, dass er gar nicht anfangen mag. Was tut er dagegen? Er sagt, ich muss zuerst das Herz erwärmen. Wie macht er das? Nun, bevor er sein eigenes Gebet spricht und Gott um all das Nötige bittet, betet er Psalmen und singt Lieder. Und dann merkt er, wie er dabei innerlich auftaut, wie ihm Gott in seiner unbeschreiblichen Liebe vor Augen steht, wie er endlich mal nicht mit sich selber beschäftigt ist, mit seiner Kühle oder Hitze, seinem Vertrauen oder Zweifel, mit seinem Glück oder Pech, sondern mit Gott. Wie er endlich nicht auch noch im Gebet sich selber betrachtet, bewertet und beurteilt, sondern auf Gott schaut. Wie er nicht wie einst Petrus allen Mut verliert, weil Wind und Wellen so bedrohlich sind, sondern sein Blick fest auf den Herrn gerichtet ist. Das, was Luther da beschreibt, kenne ich nur zu gut. Wie soll ich beten, wenn ich innerlich kalt bin, wenn ich in mir selbst verkrümmt und gefangen bin, wo doch Gott obendrein unsichtbar und unfassbar ist? Wie gerade das, was der Beter sich hier wünscht, nicht geht, Ich kann seine Schönheit nicht betrachten. David, was erzählst du mir da? Und doch gibt es diese Wege, auch wenn wir Gott noch nicht von Angesicht zu Angesicht schauen. Es gibt Wege, wie sich unser Herz für die Nähe Gottes öffnet. Und ich nenne nur einen. Dieser Weg, den der Beter vorschlägt, den würden wir vielleicht Anbetung nennen. Anbetung ist Liebe zu Gott, die in Worte gegossen wird. Und Anbetung ist zugleich ein Türöffner für unser Herz. Anbetung zieht unseren Blick von uns weg und führt uns in Gottes ausgebreitete Arme. Vater steht ja vor der Tür und wartet auf uns, die wir ihm und uns selbst so oft verloren gehen. Anbeten, ihm erzählen, es vor ihm ausbreiten, es ihm gegenüber aussprechen, sagen, wer er ist. Du Schöpfer, du unendlich Geduldiger, du treuer Beistand, du unermüdlich Vergebender, du alles Opfernder, du großzügiger Helfer. Sagen, wer er ist, der du alles aufgabst, in einer Krippe geboren, für uns unterwegs, bis zum Ziel, einem Kreuz, wo du an unserer Stelle und zu unseren Gunsten dein Leben gabst und auferstandest und uns die Tür öffnestest zum ewigen Leben, der du uns lehrst, Vater zum unbegreiflichen Gott zu sagen. Anbeten, den Geist, der in uns wohnt und der uns mit anderen verbindet, der unser armseliges Gebet vor Gottes Thron trägt und hörbar macht, der uns tröstet, begabt und manchmal sogar begeistert. Anbeten, Gott erzählen, wer er ist. Nicht wie fromm ich bin, nicht wie nützlich er ist, wer er ist. Mit dem Psalmen, mit dem Glaubensbekenntnis, mit alten und mit neuen Liedern, aber bitte, bitte mit Liedern, die nicht doch wieder dauernd über uns selbst reden und über unsere Gefühle und unsere Anbetung. Denn zack, sind wir wieder bei uns. Wenn wir anbeten, geht es um ihn und nicht um uns, um seine Gefühle für uns und nicht um unsere Gefühle. Und paradoxerweise kommt das mit unseren Gefühlen wieder auf die Reihe, wenn wir uns nicht mit ihnen beschäftigen. Anbeten, auch mit eigenen Worten und mit geliehenen Worten aus den alten Gebeten, in tiefem Schweigen vor seinem Thron, mit dem Blick auf ein Kreuz, vor einer Kerze, die uns sagt, er ist hier. Anbeten, bis das Herz sich erwärmt. Und vielleicht auch unser Gebet uns leichter fällt. So geht das, die Schönheit des Herrn schauen. So suchen wir sein Antlitz. Und zum Schluss, das erhobene Haupt, es muss alles gut werden. Das alles könnte bis jetzt wie ein Durchhalteappell klingen. Es ist zwar alles ganz schlimm und es bleibt auch ganz schlimm, es wird vielleicht sogar noch schlimmer, aber tief im Herzen bist du doch mitten im Chaos geborgen und mehr gibt es nicht. Der Beter im Psalm hat eine andere Erwartung. Er weiß, dass das Schwere zu seinem Leben dazugehört, aber er akzeptiert nicht, dass es für immer so bleiben soll. Der Beter sieht mitten in all den Attacken der Feinde vor seinem inneren Auge schon den Sieg. Am Ende werden die Übeltäter straucheln, betet er. Vor wem sollte mir grauen, fragt er sich selbst. Am Ende erhebt sich mein Haupt über die Feinde. Und am Schluss wird er ganz euphorisch. Ich werde sehen die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Ich werde es noch sehen, den Sieg Gottes über alles Böse. Ich werde Gottes Güte sehen im Lande der Lebendigen. Es ist noch nicht vorbei. Es ist erst aus und vorbei, wenn das Böse vernichtet ist. Auch das noch zum Schluss ein bisschen konkreter. Immer im November, wenn die Uhr umgestellt ist, werden wir in den Gottesdiensten an die letzten Dinge erinnert. an den Tod und an die Auferstehung, an das Gericht Gottes, an die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Daran, dass Gott alle Tränen trocknen wird. Daran, dass Krankheit, Gewalt, Leid, Tod und Trauer an ihr Ende kommen. Meine Bilanz nach vielen Jahren ist, so richtig zu Herzen gegangen ist uns das häufig nicht. Es ist manchmal so ein bisschen bemüht und pflichtschuldig, wenn wir vom Kommen des Herrn sprechen. Es kommt uns kaum in den Sinn, voller Sehnsucht und Leidenschaft zu rufen, komm Herr Jesus, Maranatha, komm bald. Wir verstehen auch den Paulus dann nicht so recht, wenn er sagt, er habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Ganz ehrlich, wie oft habe ich gedacht, ach ja, alt nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in den guten Zeiten einfach denken, es ist ja alles prima und was noch nicht prima ist, kriegen wir auch noch hin. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir ein bisschen langweilige Vorstellungen davon haben, wie das sein wird im Himmel. So in barock anmutenden goldenen Gassen mit lauter Perlentoren, in denen obendrein ein ewiger Posaunenchor bläst. Also nichts gegen Posaunenchöre. Die ewige Worship-Band wäre ja auch nicht wirklich besser. Anders wäre es, wenn wir daran dachten, dass wir den schönsten Anblick haben werden, den es geben kann. Gott selbst in seinem strahlenden Licht und es wird uns nicht umbringen. Gott selbst inmitten einer rund erneuerten Welt, in der das Leben noch einmal von vorne beginnt, aber ohne all das Böse und Kaputte, das uns jetzt das Leben schwer macht. Und vielleicht ist das ein Effekt der Zeitenwende, in der wir leben, dass unser Herz sich mehr danach sehnt, dass das alles endlich wahr wird, dass all die Opfer getröstet werden, dass die Gewalttätigen vom Thron gestoßen werden, die Hungrigen gespeist, die Lahmen gehen, die Toten auferstehen, lebendig und kräftig und dass der Grundtenor in dem Ganzen unbändige Freude sein wird. Komm, Herr Jesus, komm. Bis dahin transformieren wir nicht die Welt. Wir tun das Menschenmögliche. Wir beten, dass Gott auch im Vorläufigen und im Vorletzten dem Guten zu dem einen oder anderen Sieg verhilft. Auch wenn es noch nicht der Himmel ist, ist es doch eine von Gott gnädig erhaltene und lebenswert gehaltene Welt. Keine heile, aber eine lebenswerte Welt. Trotz und mit allem Bösen. Wir wissen nüchtern, dass zu unserem Leben auch das Schwere gehört. Aber wir richten unseren Blick auf Gott. Er ist jetzt unsere Schutzburg und er ist am Ende der Sieger. Das steht seit der Auferstehung Christi von den Toten fest. Es steht fest. Und hier und da mag davon ja auch etwas zu spüren und zu erleben sein, die kleineren und größeren Siege, die zu feiern sind, Zeichen seines Reiches, Hinweise auf das, was noch kommt. Noch nicht mehr. Aber das ganz sicher. Wenn wir nun diesen alten Worship-Song vom König David mitnehmen, dann tun wir es getröstet. Uns passiert nichts, was Gott nicht unter Kontrolle hätte. Wir sollen unser Leben nicht weniger lieben, aber Gott mehr lieb gewinnen. Das passiert, wenn wir ihn anbeten, jeder für sich und alle zusammen. Und am Ende wird er dem Bösen ein Ende bereiten. Vorher ist es nicht vorbei. Ganz sicher nicht. Vorher ist nicht Schluss. Nur mit dieser Predigt ist jetzt Schluss. Ich habe ja keine Uhr, die ich zurückdrehen könnte. Darum sage ich lieber, so ist es, so sei es. Amen.